Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Petra.
Hallo Susanne.
Gesund und munter trotz Buchmesse.
Ja, die Buchmesse ist gerade vorbei. Wenn ich ein Virus mitgebracht haben sollte, dann wird das bestimmt noch ein paar Tage dauern. Aber ich hoffe mal nicht. Also es war so schön, es war sehr, 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 sehr voll. Samstag hieß es dann aus, werden gar keine Tickets mehr verkauft. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass noch mehr von diesen CosplayerInnen da waren. Also es scheint mit jedem Mal, mit jedem Jahr mehr zu werden.
Toll. Ja. Also, oder?
Ja, ich mag das total.
Belebt das Bild. Ja. Ich war noch nie auf der Leipziger Buchmesse.
Ach.
War immer nur, wenn dann Frankfurt, ja, Leipzig ist von Zürich aus schon echt eine Reise.
Hm.
Ich würde gerne mal hingehen, aber da würde ich auch länger bleiben.
Ja, dann kannst du es ja irgendwie noch mit einem schönen Stadtbesuch in Leipzig verbinden,
genau,
und in Dresden.
Genau. Irgendwie sowas.
Also die Messe in Leipzig lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, wir wollten noch kurz darauf hinweisen, dass unsere nächste Folge eine Woche später erscheint als üblich.
Ja, also es ist kein Versehen, wenn ihr dann keine Folge in eurer App habt. Wir kommen dieses Mal am 9. Mai, ist es dann, oder?
Ja, das müsste der 9. sein. Wir hängen nämlich diesmal mit dem Muttertag zusammen. Wir machen also, ja, es ist der 9. Wir machen also eine Muttertagsfolge.
Und zwar kennt ihr vielleicht den Podcast Verbittert Talentlos von Susi. Und Susi macht ein Podcast-Festival, wie sie das nennt. Also sie hat ein paar ganz tolle Podcasts zusammengetrommelt, die dann alle im Mai um den Muttertag herum eine Folge zum Thema Muttertag machen oder Happy Fucking Mother's Day, wie sie das nennt, in ihrer unnachahmlichen Art. Und da genau. Dürfen wir auch mitmachen und haben deswegen eine Sonderfolge im Mai.
Wir machen so ein bisschen einen historischen Überblick über das Thema Mutterliebe.
Mhm.
Und stellen dann auch noch mal, oder stellen so ein paar Bezüge her zu Frauen, über die wir schon Folgen gemacht haben. Also ich glaube, das wird wirklich eine ziemlich coole Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Seid gespannt, genau.
Heute machen wir aber eine normale Folge mit Elizabeth Blackwell. Und du, Susanne, hast sie vorbereitet.
Ja, ich habe sie vorbereitet und ich hatte sehr viel Spaß dabei, was auch an dem tollen Buch lag, was ich lesen durfte und natürlich an der Frau. Also die erste Frau, die in den USA Medizin studiert und ihren Doktor gemacht hat.
Mhm.
Und die aus einer sehr großen Familie kam und das ist alles spannend und lebendig und ja, das kommt jetzt. Ja, wirklich. Also ich habe wirklich selten Literatur zu unserem Podcast gelesen, die ich so toll fand. Und daher auch ein ganz großes Kompliment an die Autorin dieser Doppelbiografie, die wir natürlich verlinken. Wir reden heute über Elizabeth Blackwell, eine Ärztin aus Amerika, also USA. Die erste Frau, die in den USA Medizin studiert hat. Die erste Frau, die also eine Zulassung an einem College errungen hat. Die Zulassung verdankte sie aber einem Missverständnis und im Grunde einem schlechten Scherz. Und sie animierte auch ihre Schwester dazu, ihr zu folgen, ebenfalls Medizin zu studieren. Sie gründete ein Krankenhaus in New York, ein eigenes medizinisches College für Frauen. Und sie ist, ja, inspirierend. Sie ist aber auch eine Heldin mit vielen Widersprüchen.
Mhm.
Und ich finde, das macht diesen Charakter so spannend. Und dass diese Widersprüche so herausgearbeitet wurden, das liegt aber, glaube ich, auch mit einfach an der Autorin, die sich mit diesen Quellen beschäftigt hat. Denn die Quellenlage ist unglaublich. Diese Familie Blackwell, der sie entstammt, also Elizabeth Blackwell, geboren 1821 in Bristol. Das waren eben zwei Eltern und 9 Geschwister. Also sie hatte 4 Schwestern und 4 Brüder. Und alle Geschwister haben sich gegenseitig Briefe geschrieben und alle haben Tagebuch geführt.
Ja.
Und sie waren auch alle, sie konnten alle sehr gut mit Sprache umgehen. Und dementsprechend groß ist dieses Archiv, also durch das man sich da durchwühlen muss, wenn man versucht, diese Geschichte auszugraben. Also die Autorin sagt auch, Janice P. Nimura, ich sag mal einmal den Namen, ich hoffe, ich spreche ihn korrekt aus. Die sagte auch, das Erste, was ihr aufgefallen ist, waren eben die Kinderbücher. Es gibt so viele so Bücher für Mädchen über die Elizabeth Blackwell, die also quasi ermutigen sollen. Ja, guck mal, schon im 19. Jahrhundert gab es eine Frau Doktorin, so in dem Stil. Aber die waren halt natürlich nicht besonders inhaltsreich. Da wurden nur so die Eckdaten erzählt. Und sie hat dann eben diese Aufgabe sich vorgenommen, eine richtige Biografie zu schreiben. Und sie schreibt die dann doppelt, nämlich für Elizabeth und auch für ihre Schwester Emily, die ebenfalls Medizin studiert hat. Aber wir beschäftigen uns heute hauptsächlich mit Elizabeth. Mhm. Also wie gesagt, geboren in England, in Bristol, war das dritte Kind, hatte viele Geschwister. Die Eltern waren wohlhabend, der Vater war ein Zuckerfabrikant. Die Mutter Hannah war sehr fromm. Also sie hatte schon eine beinahe krankhafte Sorge, ihre Kinder könnten eitel werden. Der Wohlstand der Familie hängt am Atlantikhandel. Also das heißt, sie handeln mit Zucker und Tabak, vor allem mit Zucker. Was insofern ein Problem war, weil das ja ein Wirtschaftsgut war, was vom Sklavenhandel abhängig war. Und die Familie war aber auch idealistisch. Also sie waren gegen den Sklavenhandel. Also das passt nicht so richtig zusammen, kapitalistisch zu sein und dann gleichzeitig mit Zucker zu handeln. Ja. Und da gibt es auch eine schöne Anekdote, als die Kinder nämlich erfahren, dass man für die Produktion von Zucker, was also der Vater ja macht, dass man dafür Sklaven auf den Feldern beschäftigen muss, haben die sich ab dann geweigert, Zucker in ihren Tee zu tun. Die haben das dann nicht mehr gemacht. Also die moralische Erziehung hat funktioniert. Sie waren sogenannte Kongregationalisten. Also das heißt, sie waren nicht in der anglikanischen Kirche, was sie in England zu Außenseiter machten. Sie befürworteten Bildung, also die Eltern, ich rede jetzt von den Eltern, Bildung auch für Mädchen, das war ganz wichtig. Also die Mädchen hatten dieselbe Bildung wie die Jungs, wurden alle privat unterrichtet, weil sie gar nicht auf eine öffentliche Schule gehen konnten. Sie waren aber auch für Mäßigung, harte Arbeit, Selbstvervollkommnung. Also das war so diese Idee, du musst die Gaben nutzen, die Gott dir geschenkt hat. Also ne, so Ehrgeiz ist also gottgefällig. Als Elizabeth 7 Jahre alt ist, 1828, brennt die Zuckerfabrik ab. Es ist nicht das erste Mal, dass ihrem Vater das passiert. Insgesamt muss man sagen, war das nicht ungefährlich, weil alle Rohstoffe und so, die da gelagert waren in so einer Fabrik, die brannten auch sehr leicht. Also die Zuckerfabrik geht in Flammen auf. Es ist ohnehin eine Zeit der wirtschaftlichen Depression. Es gibt Aufstände und Hunger und die Familie hat es nicht leicht. Sie müssen umziehen nach Bristol in die Stadt und es gelingt ihm zwar, die Fabrik wieder aufzubauen, aber weil alles so schwierig ist, beschließt die Familie auszuwandern und zwar nach Amerika. Also sie landen zuerst in New York, wo der Vater Samuel wieder ins Zuckergeschäft einsteigt. Dann zieht die Familie nach Long Island um. Das war aber damals eine Gegend, die noch sehr sumpfig war. Da gab es Malaria und das zieht sich Samuel dann auch zu. Also er wird krank. Die Familie zieht von Long Island nach Jersey City, was den großen Vorteil hatte, dass es dort eine direkte Fährverbindung nach New York gab und die Kinder, vor allen Dingen eben auch Elizabeth, eben nun auf eine recht gute Schule gehen konnte. Sie schließen auf Freundschaften, also vor allen Dingen zu Quäkern. Also die Religionsgemeinschaft der Quäker, das entsprach am ehesten so ihrem eigenen Glauben. Die Quäker waren im 19. Jahrhundert in den USA auch für viel fortschrittliches Denken verantwortlich. Also sie waren zum Beispiel Abolitionisten, also sie waren absolut gegen die Sklaverei. Sie waren aber eben auch sehr fromm, sehr moralisch. Sie waren auch zum Beispiel gegen Alkohol. Also da kommt so eine Menge zusammen, aber eben auch sehr für die Bildung von Frauen. Also das ist auch eine Gemeinsamkeit gewesen. 1838 stirbt dann der Vater an dem Fieber oder an der Malaria, die er sich ein paar Jahre zuvor zugezogen hat. Und dummerweise hinterlässt er Frau und Kindern $1,500 Schulden und kein Geld. Sie lebten zu der Zeit in Cincinnati, wo er versucht hat, mit Zuckerrüben statt Zuckerrohr, Zucker zu gewinnen. Das war aber ein Geschäft, was also jetzt sie so nicht weitermachen konnten und wollten. Die Mädchen waren älter als ihre Brüder und deswegen waren jetzt die Mädels an der Reihe, die Familie irgendwie durchzubringen. Elizabeth gründet eine Schule für junge Frauen, also for young ladies. Und ihre Schwestern Anna und Marion, die waren beide älter als sie. Sie war die dritte, also die drittälteste Schwester. Und die Brüder waren dann, wie gesagt, jünger. Kommen aus New York und helfen mit. 6 Jahre lang haben sie dann diese Schule, bevor die dann eingeht. Sie hatten also nie wahnsinnig viele Schüler. Alle Schwestern haben zu der Zeit irgendwie als Lehrerin gearbeitet. Warum das so war, kann man sich leicht vorstellen. Es gab einfach im Grunde keine anderen Berufe für Frauen. Ja, was sollten die sonst machen? Aber da sie selbst gut gebildet waren, haben sie halt andere unterrichtet. Das war das, was sie machen konnten. Ja, Elizabeth ist jetzt 23 Jahre alt, also als diese Schule eingeht. Und eigentlich ist ihr Herzenswunsch, nach England zurückzugehen. Und Lehrerin ist auch überhaupt nicht ihr Traumberuf. Sie stimmt dann trotzdem zu, Schulleiterin in einem kleinen Ort in Kentucky zu werden, wo sie immerhin $400 im Jahr verdient. Dort bleibt sie ein Jahr und versucht auch immer wieder, das mehrfach in ihrem Leben, also nicht nur in Kentucky, sondern auch noch in einer anderen Schulstelle, die sie dann hat, auch Sklavenkinder zu unterrichten. Also sie wollte gerne die Kinder von Sklaven unterrichten, aber das war nicht erlaubt. Also das war mir auch nicht so bewusst, aber eine Schule für Sklaven war schlichtweg verboten. Also die durften kein Wissen haben. Also sie musste sich dann auf so eine Sonntagsschule, wo die Kinder halt gebetet haben und so. Ne? Also das durfte sie eine gewisse Zeit, bis ihr das auch verboten wurde. Nach einem Jahr in Kentucky kehrt sie dann zurück nach Hause, also nach Connecticut, das zu der Zeit am ehesten sowas wie ein Zuhause ist, weil die meisten ihrer Geschwister dort noch leben, und besucht verschiedene Veranstaltungen und ihre Mutter natürlich, ne, ihre Mutter Hannah, die lebt auch noch, und besucht verschiedene Veranstaltungen, in denen es vor allen Dingen um die Antisklavereibewegung und um Frauenrechte geht. Und sie besucht auch eine gute Freundin, die an Krebs leidet und auch daran verstirbt. Und die schlägt ihr vor, Ärztin zu werden. Sie sagt zu ihr, wenn sie von einer Frau hätte behandelt werden können, dann wären ihr ihre schlimmsten Leiden erspart geblieben. Damit war sowohl die Untersuchung selbst gemeint, die sehr unangenehm war, weil das, und dann aber auch die Gründlichkeit der Untersuchung, ja, weil Männer praktisch die Genitalien von Frauen irgendwie nicht anfassen durften, so ungefähr, oder wenn dann also nur verdeckt und so. Also das war klar, das musste jedem klar sein, dass so eine Untersuchung nicht so gut sein konnte, wie wenn das durch eine Frau geschehen würde. Aber es gab natürlich keine Frauen, die Ärzte wurden. Es gab kein Medizinstudium für Frauen. Aber die Freundin sagt das so, und da setzt bei Elizabeth so ein Denkprozess ein. Also im Grunde muss man sagen, sie war nicht geboren dazu, Ärztin zu werden. Sie verspürt sogar eine Abneigung dagegen, sich mit dem Körper und seinen Leiden zu befassen. Sie hat eher so einen Hang zum Metaphysischen, zur Philosophie, zur Moral. Aber Medizin ausgerechnet, dieses Körperliche, das war gar nicht so ihr Ding. Aber trotzdem sagt sie sich, ja, warum eigentlich nicht? Und dann muss man wissen, wodurch sie beeinflusst wurde, nämlich eine gewisse Margaret Fuller, die war also, ja, so eine Art, also sie war Schriftstellerin, auch Journalistin. Sie hat eine Zeitschrift herausgegeben, deren Titel ich jetzt vergessen habe, aber diese Zeitschrift lag also bei den Blackwells immer rum, und sie hat auch Bücher.
Ich glaube, den Namen hatten wir schon mal irgendwo, ich weiß nur nicht mehr wo.
Also eine Folge haben wir noch nicht über sie gemacht, müssen wir vielleicht noch machen.
Sollten wir vielleicht mal schauen, ja.
Also die These von Margaret Fuller ist, dass die Menschheit nur dann eine moralische Erweckung erlangen kann, wenn Frauen dieselbe Unabhängigkeit zugestanden wird wie Männern. Und sie sagt aber auch, dass das etwas ist, was Frauen selbst für sich einfordern müssen, statt darauf zu warten, dass es ihnen irgendwie von den Männern gewährt wird. Also da wird so eine gewisse Aktion von den Frauen gefordert. Also ein Zitat, Fuller: Ich denke, Frauen brauchen besonders zum jetzigen Zeitpunkt eine viel breitere Palette von Beschäftigungen, als sie derzeit haben, um die Kräfte zu wecken, die in ihnen schlummern. Und wenn ihr mich fragt, welchen Posten sie imstande wären auszufüllen, dann sage ich jeden, welchen auch immer ihr nennt. Es ist mir egal. Lasst sie Schiffskapitäne sein, wenn ihr wollt. Also das ist so diese Idee, Frauen können alles. Sie müssen es nur wollen und sie müssen es nur tun. Und jetzt ist Elizabeth also auch auf einer moralischen Mission. Sie will jetzt jedermann beweisen, dass sie diese These von Margaret Fuller umsetzen kann. Und ich glaube, das ist so ihre ganz große Stärke, dass sie so diese, sagen wir mal, die Motivation, ne? Das nennt man, glaube ich, intrinsische Motivation. Also das holt sie alles aus sich selber raus, aus ihrer Intellektualität und eben aus so etwas, also so diese Idee, diese philosophische Idee, Frauen können das. Und Helfersyndrom hat sie nicht, im Gegenteil. Kommt immer wieder durch, dass sie Menschen nicht mal besonders mag und auch Frauen nicht. Sie mag die Gesellschaft von Menschen, also sie genießt das nicht. Ja, sie ist gerne allein. Aber sie ist ehrgeizig und sie träumt so ein bisschen davon, auch berühmt zu werden. Also den Ruhm, den möchte sie eigentlich schon gerne haben. Und jetzt beschließt sie also, okay, ich mache das mit Medizin.
Ja, es ist ja dann auch so ein Beruf, der dann Aufmerksamkeit weckt.
Ja, natürlich, auch weil sie dann die Erste ist, ne? Ja. Und weil das bisher vor ihr noch niemand gemacht hat. Hinzu kommt, dass sie keinen Sinn darin sieht, zu heiraten. Also sie verliebt sich immer mal, also sie ist, wenn, dann Männern zugeneigt, aber irgendwie findet sie das so ein bisschen als Zeitverschwendung, sich zu verlieben. Trotzdem passierte es ihr immer wieder und auch keine ihrer vier Schwestern wird jemals heiraten. Aber was ich jetzt auch noch sehr, sehr spannend finde, ihr zwei Brüder heiraten zwei der berühmtesten Frauenrechtlerinnen ihrer Zeit. Also das werde ich kurz erzählen, weil ich das die Geschichte so schön finde. Ne? Also du hast also 9 Geschwister, davon ergreifen alle Frauen einen Beruf, bis auf eine, die bleibt bei der Mutter. Und von den 4 Brüdern heiraten 2 Frauenrechtlerinnen. Und da denkt man schon, okay, es könnte vielleicht doch was mit der Erziehung zu tun gehabt haben oder damit, wie die sich gegenseitig bestärkt haben, diese Geschwister, ja, immer gegenseitig unterstützt haben. Und deswegen fand ich die Geschichte dann auch wieder so schön, weil das auch so eine Familiengeschichte ist. Mhm. Also sie will jetzt Medizin studieren, sie kontaktiert mehrere ihr bekannte Ärzte und die raten ihr alle ab. Also so nach dem Motto, es hat eine interessante Idee, aber, und dann wird aufgezählt, warum das nicht geht. Es kostet zu viel Geld, das ist eine intellektuelle und physische Herausforderung. Und außerdem ist sie eine Frau und ist unter männlichen Studenten sowieso nicht willkommen. Ihr wird sogar von einem dazu geraten, sich als Mann zu verkleiden. Hm. Aber das kommt für sie gar nicht in Frage, weil sie ist ja auf einem moralischen Kreuzzug und sich jetzt zu verkleiden und Medizin zu studieren, das lehnt sie also ab. Um erfolgreich, in ihrem Sinne erfolgreich zu sein, muss die Öffentlichkeit sie akzeptieren. Ja, da sie aber nicht sofort dann angenommen wird zu irgendeinem Studiengang, tritt sie erstmal eine Stelle als Musiklehrerin an. Sie geht dafür nach North Carolina. Und das sind auch wieder Freunde von Freunden von ihr. Und die Schule wird von einem Reverend geleitet, der aber früher Arzt gewesen ist. Und der hat eine umfangreiche medizinische Bibliothek. Und sie kann nun, während sie also dort an dieser Schule arbeitet, parallel im Selbststudium anfangen, diese medizinischen Bücher zu lesen und lässt sich also von diesem Reverend unterrichten. Schon nach einem Jahr schließt diese Schule wieder. Und sie hat aber dann die Möglichkeit, nach South Carolina zu gehen, wo sie dann Privatunterricht bei dem Bruder des Reverends nimmt.
Also sie kommt ganz schön rum.
Ja, sie kommt wahnsinnig rum. Also das ist mir auch wieder mal aufgefallen, weil diese ganzen Orte liegen auch nicht gerade nah beieinander. Ich habe dann mal geguckt, wie lange brauchst du von New York bis Connecticut? Also das ist alleine auch schon eine ganz schöne Strecke, ja, und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie gut die Bahnverbindungen damals waren, aber also sie wird dann auch zum Beispiel auf so einer Fahrt von einem ihrer Brüder begleitet, ne, der dann sie mit der Kutsche bringt oder so, ne, also die auch bei solchen Reisen hatte sie dann oft Begleitung und hat das nicht unbedingt alleine gemacht. Ja, also sie hat jetzt also bei diesen beiden Brüdern jeweils sich weiterbilden können, weil auch der zweite war also ein Mediziner, hat das mit Schulunterricht finanziert oder beziehungsweise hat sich Geld verdient. Und 1847, da ist sie schon 26 Jahre alt, hat sie endlich genug beisammen, um zu sagen, so jetzt kann ich ein richtiges Studium anfangen. Sie schreibt, so heißt es, 29 Bewerbungen. Vor allen Dingen bewirbt sie sich zunächst in Philadelphia, weil das damals wohl, da sollen die besten Ausbildungsorte für Medizin gewesen sein. Sie wird aber überall abgelehnt. Ich wollte hier an dieser Stelle auch, obwohl ich weiß, dass das Zeit kostet, aber ich finde es irgendwie wichtig und auch spannend, etwas zum Stand der Medizin im 19. Jahrhundert sagen, damit man sich mal vorstellen kann, was hat die denn da überhaupt studiert? Also was war das denn? Was wusste man über Medizin? Mhm. Das Medizinstudium selbst war absolut nicht vergleichbar mit heute. Also das in den USA bestand das aus zweimal dem identischen 16-wöchigen Kurs, reine Theorie. Mhm. Also das heißt, du hast einmal 16 Wochen studiert, dann hast du dich so ein bisschen um Praxis gekümmert, das musstest du selber machen, musstest also irgendwo ein Praktikum machen, in einem Krankenhaus oder so, aber ich glaube, das war nicht mal Pflicht. Und dann hast du nochmal 16 Wochen lang denselben Kurs gemacht.
Und dann hast du es endlich verstanden, weil du es vorher mal praktisch gesehen hast.
Und es hieß so schön, man konnte Medizin studieren, ohne einmal einen Patienten angefasst zu haben. Also die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil wir sind ja jetzt so ungefähr 1850, das war der Höhepunkt der später sogenannten heroischen Medizin.
Oh, das klingt so, als gäbe es keine Betäubungsmittel und da werden die Beine abgehackt.
Ja, ich meine, das stimmt auch, aber der Begriff heroische Medizin ist eigentlich was anderes gemeint. Damit ist gemeint, dass man Dinge gemacht hat, die effektvoll waren. Also sowas wie ein Aderlass, das Herbeiführen von Erbrechen, Schwitzen. Also irgendwas, du hast irgendwas mit dem Patienten gemacht und der hat reagiert. Ja,
ja, okay.
Und dadurch war der Arzt derjenige, der einen Effekt herbeigeführt hat. Das hieß nicht unbedingt, dass der Patient gesund wurde oder dass es ihm dann besser ging. Aber der Arzt hat was gemacht, was man sehen konnte. Ja,
ja gut. Ich meine, wenn man auch nicht versteht, was im Körper abgeht.
Richtig.
Dann braucht man ja irgendwie so ein Anzeichen.
Also der Beruf des Arztes, der war zwar anerkannt, auch noch nicht so lange. Also doch, der Stand des medizinischen Wissens hatte sich seit der hippokratischen Vier-Säfte-Lehre, also hast du eine Idee davon, von diesen vier Säften? Schon mal gehört wahrscheinlich, ne?
Ja.
Schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim und Blut, das waren die vier Säfte. Und dann gab es noch die vier Elemente, Erde, Luft, Feuer und Wasser und die vier Primärqualitäten, heiß und kalt und feucht und trocken. Und das unausgewogene Verhältnis dieser Dinge im Körper galt als Wurzel aller Krankheiten. Und das hatte sich im 19. Jahrhundert nicht grundlegend verändert. Und deswegen hat man immer gesagt, wenn da was im Körper ist, dann muss das raus. Und deswegen Erbrechen, Schwitzen beziehungsweise Bluten. Ich habe mich auch deshalb damit befasst, weil mir das auch schon vorher bei den historischen Romanen, die im 19. Jahrhundert spielen und wo ich auch einige Originalquellen gelesen habe, immer wieder untergekommen ist, dass die da von ihren Behandlungen gesprochen haben. Du hast dich jedes Mal gefragt, um Gottes Willen, was haben die denn da gemacht? Irgendwie aufgeschnitten oder so, ne? Aber die fanden das normal, die Patienten. Die haben das sogar erwartet, dass die Ärzte das machen. Also in der vormodernen Welt, also sagen wir mal auch noch im 18. Jahrhundert, da bezogen sich die Metaphern für die menschliche Gesundheit eher aus dem Garten. Also Heiler sahen sich als Gärtner. Sie waren Helfer von Zeit und Natur, die die blühenden Lebenskräfte des Körpers wieder zur Entfaltung bringen sollten. Aber so ein Mediziner, der Honorare kassieren will und der dann sich da hinstellen sagt, ich guck jetzt mal, dass die Natur da irgendwie so ihren Gang geht, die Leute haben ihm dafür kein Geld gegeben, die wollten was sehen für ihr Geld, ja. Also die empirische Wissenschaft und die Industrialisierung setzte sich durch und die Auffassung vom Körper als Garten trat also dann hinter der Auffassung vom Körper als Maschine zurück. Mhm. Der Körper wurde jetzt als Mechanismus gesehen und wenn der kaputt ging, musste er repariert werden. wie gesagt, dieses passive Zugucken und dann vielleicht mal hier einen Tee trinken oder so, das spornte die Patienten nicht dazu an, ihre Gebühren zu bezahlen, sondern ein guter Arzt musste eben sichtbare Ergebnisse produzieren. Mhm. Ein Verständnis für Hygiene war leider noch kaum vorhanden. Das wurde für Elizabeth tatsächlich und auch für ihre Schwester ein wichtiges Feld, weil die haben das recht früh erkannt, also dass Hygiene wichtig ist. Sie haben das dann auch unterrichtet. Und die Entdeckung von wirksamen Medikamenten, die lag noch in der Zukunft. Das fing eigentlich erst so ab 1850 an. Was recht früh war, war, wenn ich mich recht entsinne, die Pockenimpfung. Das konnte man mit einem Lebendimpfstoff, konnte man bereits gegen Pocken impfen. Also das gehörte zu den wenigen Sachen, also es gibt auch noch andere Dinge, die die Medizin hervorgebracht hat, ja, aber oft hat sie eben mehr geschadet. Und ein Arzt hat halt seinen guten Ruf vor allem auf seiner charismatischen Ausstrahlung begründet. Das war halt so ein gewisser Placebo-Effekt. Der hat zwar keinen weißen Kittel angehabt, aber einen Anzug hatte, musste irgendwie selbstsicher auftreten, dann irgendwie noch eine große Tasche haben und irgendwie beeindruckende Instrumente. Und dann haben die Patienten dem geglaubt, dass er ihnen hilft. Und dann sind sie mit ein bisschen Glück auch tatsächlich gesund geworden. Thermometer gab es noch nicht. Also man konnte abtasten, hinhören, Puls fühlen, um rauszufinden, was eigentlich im Körper vor sich ging. Und dann gab es eben, wie gesagt, Brechmittel, Abführmittel, Entwässerungsmittel, Schleimlöser, Skalpelle, Blutegel, Zugpflaster. Was sich übrigens gehalten hat, sind die Blutegel. Mhm. Wenn man die ansetzt, zusätzlich irgendwie so ein Sekret absondern, was dann irgendwie gesundheitsfördernd ist. Also für bestimmte, in bestimmten Gegenden der Welt oder für bestimmte Erkrankungen werden wohl nach wie vor Blutegel verwendet. Ja, wenn je ernsthafter der Mensch erkrankt war, desto mehr Blut hat man ihm abgezapft. Und zwar bis zu 1,2 Liter bei einem Aderlass. Wenn man heute Blutspenden geht, kriegt man höchstens einen halben Liter entnommen. Mhm. Also die, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, den Menschen ging es schlecht.
Ja.
Und dann hast du denen auch noch das ganze Blut abgezwackt.
Ja. Ja.
Also die Elizabeth, die hegt zwar schon Zweifel auf die Wirksamkeit von diesen ganzen Therapien, die äußert sie auch immer wieder in Briefen, in Tagebüchern. Trotzdem nimmt sie das Studium irgendwie ernst. Also das ist schon auch in sich eigentlich ein bisschen ein Widerspruch. Aber sie kann dieser Idee, dass der Mensch irgendwie so eine Art Laboratorium ist und dass die Ausscheidungen seine Abfälle sind oder so, dem kann sie schon folgen. Trotzdem waren damals alternative Heilmethoden, wahrscheinlich eben wegen dieser brachialen Medizin, die oft nicht gut funktioniert hat, waren also hoch im Kurs. Eine davon kennen wir eigentlich zwei kennen wir sehr gut bis heute. Das eine ist, kommst du drauf, 19. Jahrhundert, die Homöopathie. Mhm. Samuel Hahnemann, der verschrieb winzigste Dosen von botanischen Präparaten, die nach dem Ähnlichkeitsprinzip hergestellt waren. Also so nach der Idee, dass was also eine Reaktion hervorruft, das hilft auch gegen die Reaktion, wenn man es ganz stark verdünnt. Ich meine, ich finde es absurd. Es gibt keine Belege für die Homöopathie, dass sie tatsächlich wirkt. Es lässt sich einfach nicht belegen, aber was sich belegen lässt, ist, dass es halt damals oft besser war für die Menschen, weil eben ihnen der Placebo-Effekt geholfen hat und weil sie eben nicht der Brachialmedizin ausgesetzt waren. Und das ist wahrscheinlich auch bis heute der Erfolg der Homöopathie, dass sie sich halt genauer mit den Menschen auseinandersetzt und beschäftigt und sie ernst nimmt in ihrem ganzen Menschsein und sich nicht nur mit irgendwelchen einzelnen Symptomen befasst. Und das zweite ist die Hydrotherapie, also Therapie mit Wasser. Das war damals dann auch ganz groß im Kurs. Kneipp war dann ein bisschen später und vorher war noch einer, der hieß Vinzenz Priesnitz. Also jetzt endlich darf sie studieren. Also wie ist es passiert? Wie gesagt, sie hat sich in Philadelphia beworben, hat immer nur Absagen gekriegt. Dann hat sie sich dann angefangen, auf kleinere Colleges zu fokussieren und ein Bekannter von ihr hat sie dann empfohlen am Geneva College. Geneva war im Staat New York. Und empfiehlt sie also einer der Mentoren. Und der traut sich irgendwie nicht so richtig, einfach zu sagen, nee, wir nehmen keine Frau. Und er legt das Ganze dann dem Studenten vor. Und sie haben entschieden, dass wenn auch nur einer der Männer, der jungen Männer, die da studieren, dagegen ist, dann würden sie sie nicht aufnehmen. Und diese jungen Männer, die denken dann, oh, das ist ein Scherz. Ja. Also die denken, irgend so ein Nachbarcollege hat sich da irgendwie einen Witz erlaubt. Und dann machen die sich einen riesen Spaß daraus, alle mit Ja zu stimmen. Weil sie denken, das ist die beste Entgegnung für diesen Scherz. Und sind dann völlig erstaunt, also als dann zu Beginn des nächsten Semesters tatsächlich eine junge Frau vor der Tür steht. Und das ist Elizabeth Blackwell. Mhm. Also zu dem Studium kann ich jetzt nicht viel sagen, das wäre, glaube ich, auch langweilig, war halt sehr viel Theorie. Sie erarbeitet sich da so eine gewisse Anerkennung von ihren Kommilitonen. Sie muss jedes Mal wieder drum kämpfen, denselben Unterricht machen zu dürfen wie ihre Kollegen, weil also die Männer fühlen sich unwohl, wenn sie bei manchen Themen da anwesend ist, sobald es um Sexualität geht oder so, wollen sie eigentlich nicht im Raum haben. Trotzdem macht sie irgendwie diese 16 Wochen auch mit guten Ergebnissen. Sie kann einfach gut lernen. Nach den 16 Wochen geht sie dann an ein Armenkrankenhaus. Das heißt Blockley habe ich mir jetzt den Ort aufgeschrieben. Also das war damals eins der größten Krankenhäuser überhaupt der USA. Und in so einem Krankenhaus landeten halt vor allen Dingen Menschen, die sich keine Ärzte privat zu Hause leisten konnten. Da gab es eine Abteilung für Frauen mit Syphilis zum Beispiel, die sich im dritten Stadium dieser Krankheit befanden. Das ist ganz fürchterlich mit Krampfanfällen und Inkontinenz, Erblindung und Demenz. Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schreckliche Krankheit, die man damals versuchte mit Quecksilber zu heilen. Tatsächlich ist das Quecksilber, Calomel heißt das Medikament, auch wirksam. Also das tötet tatsächlich Erreger ab, aber es hat halt wahnsinnige Nebenwirkungen, weil es halt
Giftig ist.
Ja. Also Elizabeth schreibt auch Briefe in dieser Zeit, wo sie da in Blockley ist, an ihre Geschwister. Und das, wenn man das liest, das erinnert so an Romane der Schauerromantik. Also sie ist da mit so einer gewissen Distanz. Sie hat immer so eine gewisse persönliche Distanz, aber auch eine große Faszination dafür. Ja. Und dieser Ekel vor dem menschlichen Körper, den überwindet sie tatsächlich, weil den hatte sie ursprünglich. Was nicht unbedingt schlecht sein muss. Also wenn du einen gewissen Respekt vor dem Körper bewahrst oder auch vor Eingriffen in den menschlichen Körper, hat das ja auch was Gutes. Es zeigt ja auch, dass du menschlich bist, dass du die Integrität eines anderen Körpers wertschätzt. Ja,
ja, aber zwischen Ekel und Respekt ist halt noch eine Menge Platz.
Ja, das stimmt. Die Anstaltsärzte in diesem Krankenhaus betrachten Elizabeth also mit so einer Mischung aus Verachtung und Unsicherheit, weil Elizabeth also ganz klar die Grenzen der Domäne einer Frau überschreitet. Und sie befürchten eben daher die Unsicherheit, ausgerechnet von ihr in einem Augenblick der Unkenntnis oder gar der Fehlbehandlung ertappt zu werden. Sie wollen sich vor ihr natürlich keine Blöße geben. Und niemand hat Interesse, ihr was beizubringen. Die einzige Ausnahme ist der Oberarzt, weil der ist ihr wohl wohlgesonnen, aber mit dem hat sie relativ wenig zu tun. Sie beginnt dort auch ihre Doktorarbeit zu schreiben. Sie schreibt die Doktorarbeit über Fleckfieber. Das war damals weit verbreitet. Es verbreitete sich über Flöhe, was man aber noch nicht wusste. Man dachte, das sind eben Miasmen, also Krankheiten, die sich über die Luft verbreiten. Und in ihrer Doktorarbeit stellt sie das eben in Frage, also dass sich das wirklich über die Luft verbreitet, aber diese Passage hat man durchgestrichen.
Natürlich.
Und sie stellt auch die These auf in ihrer Doktorarbeit, dass Händewaschen und Hygiene hilfreich ist, aber auch das schafft es nicht in die Endfassung. Also wir sind jetzt hier 1850 rum. Jetzt muss man dazu sagen, dass Semmelweis, also seine Theorie, dass Hygiene insbesondere auf der Mutterstation das Kindbettfieber verringert, hat er 1847 veröffentlicht. Kennst du die Geschichte von Semmelweis und seiner, also es sind ja so viele Frauen an Kindbettfieber gestorben. Und der Semmelweis hat halt beobachtet, dass in dem Krankenhaus, wo er war, insbesondere Frauen dann erkrankten, wenn Männer anwesend waren, junge angehende Ärzte. Studenten, die zum Beispiel vorher an einer Leichenöffnung teilgenommen hatten und dann auf die Frauenstation kamen, wo Gebärende waren und womöglich irgendwas angefasst haben, also bei der Geburt geholfen haben und sich nicht die Hände gewaschen hatten davor. Das hat die Frauen krank gemacht. Und der Semmelweis, der hat das erkannt und hat also quasi dann theoretisch, also hat einen Artikel drüber geschrieben und hat das auch eingeführt auf seiner Krankenstation oder auf dieser Mütterstation, woraufhin die Sterblichkeit stark nach unten ging. Und trotzdem wurde er ausgelacht von seinen Kollegen. Schlicht und ergreifend, weil niemand hören wollte, dass es Ärzte sind, die Krankheiten verbreiten. Klar. Also, dass es die Ärzte sind, die die Patienten krank machen. Das passt nicht in dieses Bild der heroischen Medizin. Mhm. Ja. Und das hat noch 20 Jahre oder so gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Der Semmelweis hat dann die Station irgendwann verlassen und haben sie das wieder abgeschafft mit dem Händewaschen. Ich stell dir das mal vor, die haben das wieder abgeschafft. Daraufhin ist die Sterblichkeit von Müttern und auch von Säuglingen wieder raufgegangen. Und dann nach 10 Jahren oder so haben sie es dann wieder eingeführt. Also das ist die Geschichte von Semmelweis. Der ist dann wirklich im, ja, salopp gesagt, Irrenhaus gestorben. Also ich weiß nicht, ob seine psychische Verfassung dadurch verursacht wurde, aber ja, er hat kein gutes Ende genommen. Ne? Und dabei verdanken ihm wahrscheinlich, haben damals schon viele Frauen ihm ihr Leben verdankt. Und jetzt muss man halt den Blackwell-Schwestern zugestehen, dass sie von Anfang an, wo sie also angefangen haben zu behandeln, Hygiene einen großen Stellenwert beigemessen haben. Also einfach aus eigener Beobachtung. Sie sagt dann übrigens auch, also sie schreibt dann an ihre Schwester Marion, die Elizabeth, also nachdem sie da in diesem Blackwell, in diesem armen Krankenhaus ist. Ich selbst habe keine Angst vor Krankheit, doch ist es absolut gewiss, dass keines ihrer Mittelchen, also Mittelchen ihrer Kollegen, ne, keines ihrer Mittelchen meine unverseuchte Kehle hinuntergehen würde, falls ich krank werden sollte. Ich würde auf frische Luft vertrauen, auf kaltes Wasser und Natur und leben oder sterben, wie es dem Allmächtigen gefiele. Es klingt jetzt nicht unbedingt, als hätte sie viel Vertrauen in die Medizin gehabt. Nee,
wirklich nicht.
Also sie macht den zweiten Kurs am Geneva College, wie gesagt, die zweiten 16 Wochen und ist dann fertig. Sie schließt übrigens als eine der Besten ab. Also als, oder die Beste ist sie, glaube ich, von ihrem ganzen Jahrgang. Anschließend geht sie nach Paris in ein Krankenhaus, das heißt La Maternité. Frankreich war damals am fortschrittlichsten in der Medizin weltweit, was daran lag, dass man dort weniger Skrupel hatte, Leichenöffnungen vorzunehmen und sich mit Anatomie zu befassen und Verstorbene zu benutzen, um sich weiterzubilden. Das war aus religiösen Gründen anderswo nicht so ohne weiteres möglich, aber in Paris war das wohl weit verbreitet. Und sie kann in Paris aber nicht als Ärztin arbeiten, aber sie in diesem Krankenhaus La Maternité ist sie quasi in der Hebammenklasse. Sie erkrankt dann leider schwer. Sie zieht sich eine schwere Augenentzündung zu, als sie einen Säugling behandelt, der an einer Bindehautentzündung leidet. Die zog man sich als Säugling zu, wenn die Mutter Gonorrhoe hatte. Das ist also eine sehr schwere bakterielle Erkrankung. Und sie verliert das Auge. Mhm. Gott sei Dank verließ sie sich nicht auf Wasser und frische Luft. Also sie hatte da schon Freundschaften geschlossen. Und ein junger Arzt, ein junger Kollege hat also mit sehr viel Ausdauer wohl dieses Auge behandelt. Oder beide Augen waren betroffen. Er hat es also sozusagen geschafft, also ein Auge zu retten, das andere nicht. Also sie hatte danach nur noch eins. Sie bekam ein Glasauge. Und ihr Wunsch, Chirurgin zu werden, den musste sie danach aufgeben.
Ah.
Sie ging dann nach London für ein weiteres Praxissemester, lernte dort Florence Nightingale kennen.
Ah, die kennt man doch.
Die kennt man. Über die wollte ich auch noch eine Folge machen, weil das ist auch eine sehr, sehr spannende Figur. Die sind auch ungefähr gleichaltrig. Mhm. Florence Nightingale war damals noch nicht berühmt. Sie wurde das dann, weil sie das Krankenschwesternwesen so vorangebracht hat. Und diese beiden Frauen sind eigentlich sehr unterschiedlich in den Ansichten darüber, was die Rolle der Frau in der Medizin betrifft. Aber sie freunden sich trotzdem an und stehen auch ihr Leben lang in Verbindung. Elizabeth erkennt Florence Nightingale auch sehr an. Und das ist nicht oft, dass ihr das passiert. Also es gibt ganz wenige Frauen außer ihren Schwestern, die sie anerkennt. Sie redet meistens schlecht über andere und auch über andere Frauen. Keine ist so toll wie sie. Ja, sie geht dann zurück nach New York und will sich dort niederlassen. Das ist jetzt 1851. Und jetzt stößt sie auf ein neues Problem. Also der Begriff Female Physician ist nämlich besetzt. Also wir würden ja sagen Ärztin, im Englischen Female Physician, kannst du dir vorstellen, was, also es ist, damit ist nicht gemeint eine Frau mit medizinischem Abschluss.
Ich weiß wirklich nicht, du guckst jetzt so.
Abtreibungen.
Aha.
Female Physicians waren eigentlich Menschen, die Abtreibungen vorgenommen haben. Mhm. Und in New York gab es eine ganz berühmte Figur, das ist die The Notorious Madame Restell. Also sie wird eigentlich immer mit diesem Begriff Notorious, also berüchtigt genannt. Ohne Notorious gibt es die praktisch nicht. Mhm. Das war eine Frau, die mit Abtreibungen, aber auch mit Verhütungsmitteln unglaublich reich geworden ist. Die konnte sich ein großes Haus in New York leisten. Also die verkaufte schon ab den 1830er Jahren Verhütungsmittel und Abtreibungsmedikamente, hat auch chirurgische Abtreibungen vorgenommen und hatte dann wohl ein ganzes Netzwerk von Kliniken. Also nicht nur in New York, sondern auch in Boston und Philadelphia.
Und warum war das nicht verboten?
Ja, es war verboten. Sie hat das halt irgendwie alles trotzdem gemacht. Okay. Sie stellte auch Unterkünfte für unverheiratete, schwangere Frauen bereit, die ihre Kinder anonym zur Welt bringen wollten. Und die Dienste wurden von wohlhabenden Frauen genutzt, aber auch von mittellosen Frauen, wobei sie die Preise so ein bisschen nach sozialem Status gestaffelt hat. Also da gab es eine große Marktlücke und die hat sie erfüllt. Und ja, man hat sie da so machen lassen. Also in New York wundert mich das nicht. Das war die korrupteste Stadt, die man sich nur vorstellen kann. Wenn du genug Geld hattest, konntest du, glaube ich, alles machen in New York. Also die Elizabeth hält sich dann mit Vorträgen über Gesundheitsthemen über Wasser. Sie hat auch so ein paar Privatpatienten. Sie hat es auch gar nicht leicht, überhaupt eine Praxis zu eröffnen, weil ihr erstmal niemand Räume vermieten will. Also der Anfang ist sehr, sehr zäh. Sie wird auch sogar eingeladen, zum Beispiel, gab ja so Conventions von Frauenrechtlerinnen. Und bei der zur dritten Women's Right Convention wird sie eingeladen, also ob sie da nicht eine Rede halten möchte. Das lehnt sie aber ab.
Und, weil sie Frauen nicht mag.
Ja, also ich zitiere hier aus ihrem Antwortschreiben. Ich bin überzeugt, dass die Hauptquelle der falschen Stellung der Frauen in ihrer eigenen Ineffizienz liegt. Der bedauerlichen Tatsache nämlich, dass sie so häufig nachlässige Mütter, schwache Ehefrauen, erbärmliche Hauswirtschafterinnen, ungebildete Krankenschwestern und frivole menschliche Wesen sind.
Heieiei.
Naja, also sie hat trotzdem Patientinnen, die das also schätzen, mit ihr über Dinge reden zu können, die sie keinem Mann anvertrauen würden. Aber Männer haben nach wie vor große Probleme damit, sie als gleichberechtigt anzusehen. Elizabeth ermutigt also ihre Schwester Emily, ebenfalls Medizin zu studieren. Die ist 5 Jahre jünger. Und anders als Elizabeth hat Emily tatsächlich einen Hang zu Naturwissenschaften. Also sie interessiert sich wirklich für Naturwissenschaften. Sie hat es nicht leichter, einen Studienplatz zu finden. Also im Geneva College, die machen denselben Fehler nicht nochmal. Sie studiert dann in Chicago und darf nach den ersten 16 Wochen aber nicht ein zweites Mal zurückkommen. Das fand ich ganz interessant. Das hat es sogar in die Zeitung geschafft. Und die Chicago Tribune hat tatsächlich Partei für sie ergriffen, also für die Frau. Das fand ich interessant. Da habe ich gedacht, okay, da hat sich dann vielleicht doch schon was geändert, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie geht dann nach Cleveland. In Cleveland hatte in der Zwischenzeit schon eine andere Frau ihren Abschluss erworben, eine Mrs. Clark. Also das heißt, Emily Blackwell war die dritte Frau, die in Amerika ihren Abschluss in Medizin machte. Und was ich auch interessant finde, Emily hat also 1854 dann bestanden und sie bekommt die Note 11. Und die eigentliche Höchstnote war 10.
Oh.
Sie sammelt ihre Praxiserfahrungen dann in Schottland bei einem sehr berühmten Arzt und den Kontakt hat Lady Byron für sie hergestellt. Mhm. Lady Byron gehörte zum Bekanntenkreis auch von Elizabeth Blackwell, was also auch wieder zeigt, sie hatte wenige Frauen, die sie sehr gewertschätzt hat, aber die mussten in einem intellektuellen Höchstniveau sein, sonst hat sie sich mit denen irgendwie nicht abgegeben. Also diese Verbindung finde ich auch noch spannend. Über Lady Byron, beziehungsweise wir haben eine Folge gemacht über Ada Lovelace, ne? Ja. Über ihre Tochter. Das müssen wir alles verlinken.
Ja.
Und jetzt noch ein Zitat von Emily, wo es um diese heroische Medizin geht, die ich vorhin so ein bisschen vorgestellt habe. Sie arbeitet bei diesem schottischen Arzt, der sehr berühmt ist. Und nach so einigen Wochen guckt sie aber auch hinter die Fassade. Und sie schreibt, ich sehe jeden Tag, dass es der heroische, egozentrische und sich imposant gerierende Mediziner ist, der Aufsehen erregt und Reputation anhäuft. Der rationale und gewissenhafte Arzt wird nicht berühmt. Mhm. Also das bringt es eigentlich wunderbar auf den Punkt. Mhm. Ja. Und sie schreibt das ja zeitgenössisch und nicht mit einem Abstand von 100 Jahren, wo man dann sagt, ja, heute sind wir schlauer. Sondern ja. Sie hat das damals schon so gesehen. Die Elizabeth hat inzwischen in New York auch auf Emilys Rat hin eine Arzneimittelausgabe eröffnet, ein sogenanntes Dispensary, was von der Stadt finanziert wurde. Es war einfach eine Möglichkeit, öffentliche Gelder einzuwerben und dann etwas Medizinisches zu machen und einfach ein Einkommen zu haben. Es gab da eine staatliche Urkunde, es gab einen Verwaltungsrat, der von prominenten Männern besetzt war. Das waren vor allem Quäker und Ehemänner zufriedener Patientinnen. Das nannte sich das New York Dispensary for Indigent Women and Children. Also es war eine Arzneimittelausgabe für Bedürftige. Mhm. Und dann haben sie auch noch so kleinere Untersuchungen gemacht und so. Also so ein bisschen so in Richtung Poliklinik, kann man vielleicht sagen. Mhm. Das lag tatsächlich in im sogenannten Little Germany. Also da gab es ja viele deutschsprachige Menschen, Arbeiterinnen, Schneiderinnen zum Beispiel. Und Elizabeth wurde auch als so eine Art Sozialarbeiterin tätig. Das hatte ich ja gesagt, dass ihr das immer sehr, also so auch so Vorträge und so, das lag ihr sehr am Herzen. Sie hat dann Haushaltshygiene unterrichtet, Lüften, Ernährung, Kinderbetreuung. Also sie ist zu den Frauen nach Hause gegangen und hat denen praktisch gezeigt, wie sie das machen sollen. Mhm. Dann kehrt Emily mit ihrem frischen Abschluss aus Schottland nach New York zurück und 1857 eröffnen die Schwestern dann gemeinsam ein richtiges Krankenhaus für Frauen und Kinder, die Infirmary. Das Gebäude steht heute noch, Ecke Bleecker Street und Crosby Street in Greenwich Village. Und weil ich jetzt nach New York fahre in ein paar Tagen, werde ich auf jeden Fall da hingehen und ein Foto machen.
Ja, bitte.
Und bis dann die Podcast-Folge rauskommt, gibt's das Bild auch. Das Personal besteht komplett aus Frauen. Sie nehmen dann auch Frauen auf, damit die praktisch lernen können. Es kommt dann noch eine dritte Frau dazu. Das ist, die ursprünglich aus Polen stammt, aber in Berlin Hebamme gelernt hat. Die war im Begriff, in Berlin Karriere zu machen. Doch an dem Tag, wo sie quasi ihre erste Leitungsfunktion, erste Stelle antreten sollte, ist ihr Mentor gestorben. Und sie, das hat ihr ein Bein gestellt, sie kam nicht weiter und ging deswegen nach New York. Das ist die Dr. Sakszewska. Ich habe extra meine polnische Nachbarin gefragt, wie ich den Namen aussprechen soll, weil da sind so viele Vokale hintereinander, nicht Vokale, Konsonanten. Aber sie heißt wohl Sakszewska und die haben sie dann immer nur Dr. Zack genannt. Finde ich auch sehr schön. Mhm. Die war sehr erfahren, insbesondere als Hebamme. Sie hat dann auch dieses Medizinstudium absolviert, war dann also auch, hat auch ihren Doktor gemacht. Als sie kam, war sie quasi eine gute Hebamme, aber noch keine Ärztin. Und Elizabeth hatte eine große Hochachtung vor ihr. Wie gesagt, das ist in der Biografie die dritte Frau, abgesehen von ihren Schwestern gewesen, für die sie Hochachtung hatte. Sie sagt dann zum Beispiel, sie weiß mehr über Syphilis als ich. Also das war schon eine große Anerkennung. Dr. Zack hatte auch den großen Vorteil, Deutsch zu sprechen. Und es gab halt viele unter den Patientinnen, die nicht gut Englisch konnten. Mhm. Jetzt waren es aber 3 Frauen mit Führungsqualitäten. Das war ein bisschen zu viel für das kleine Krankenhaus. Und nach einer Weile zog dann auch Dr. Zack nach Boston, wo sie das Angebot bekommen hat, ein Krankenhaus, also so eine ähnliche Einrichtung zu gründen, wie sie sie in New York hatten. Also auch ein Krankenhaus für Frauen und Kinder. 1862 hat die das dort eröffnet. Immer häufiger gab es nun auch spezielle Colleges, die Medizin für Frauen unterrichteten. Aber die Blackwell-Schwestern fanden eigentlich, dass die Qualität der Frauen, die von dort kommen, nicht wirklich gut ist. Sie waren eigentlich dagegen, die Geschlechter zu trennen in der Ausbildung. Also sie haben halt gesagt, die Frauen sollten dieselbe Ausbildung haben wie die Männer. Aber weil sie dann erkannt haben, dass in Frauencolleges Frauen unterrichten, die selber schlecht ausgebildet sind und das Ergebnis nicht gut genug ist für ihre Ansprüche, haben sie dann entschieden, ein eigenes medizinisches College zu eröffnen, entgegen ihrer ursprünglichen Meinung. Und dieses College eröffnete 1869 mit 14 Studentinnen. Aber nicht so, wie sie das kennengelernt haben. Man lernte 3 Jahre und nicht nur 2 Jahre. Das Semester begann früher, dauerte länger. Die akademischen Standards waren höher. Man hat auch nicht 3-mal denselben Kurs gemacht, sondern es waren 3-mal verschiedene Lerninhalte. Und es gab auch Männer, die unterrichtet haben. Also sie haben selber unterrichtet. Also Elizabeth und Emily wurden selber Lehrerinnen. Aber sie hatten auch männliche Kollegen, die auch unterrichtet haben. Also es war ein anspruchsvolles Programm. Beide Schwestern haben übrigens jeweils Töchter adoptiert. Elizabeth blieb, wie gesagt, ihr Leben lang Single, hat also nie einen Partner oder eine Partnerin gehabt. Sie adoptierte 1856 ein irisches 6-jähriges Mädchen, Kitty. So eine Art Hausfaktotum. Also das ist auch dafür, dass sie sich immer für Frauenbildung eingesetzt hat. Dieses Mädchen hat sie wohl sehr geliebt, also das beruhte schon auf Gegenseitigkeit, aber sie hat sich von ihr immer mit Doktor anreden lassen und hat ihr auch nicht diese, ja, Schule hat sie schon besucht, ne, aber danach war Schluss. Heiraten oder sowas kam für sie nicht in Frage. Also sie wollte eine Gesellschafterin und ein Dienstmädchen. Mhm. Und das war Kitty. Mhm. Aber Kitty hat sich wohl insofern emanzipiert, dass sie sich dann auch um andere Familienmitglieder gekümmert hat und nicht immer nur um Dr. Blackwell. Aber sie blieb ihr ein Leben lang treu verbunden. Und ihre Schwester Emily adoptierte einen Säugling einige Jahre später, auch ein Mädchen. Aber dieses Mädchen hat tatsächlich dann eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, die wurde sogar Selbstärztin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Emily lebte dann mit einer Frau zusammen und ihre Lebensgefährtin war Chirurgin, wenn ich das richtig weiß, auch im selben Krankenhaus wie sie. Und die Brüder heirateten Lucy Stone und Antoinette Brown, also 2 der bedeutendsten Feministinnen ihrer Zeit. Lucy Stone, die waren alle ungefähr gleich alt, also die war geboren 1818, starb 1893. Das war eine US-amerikanische Frauenrechtlerin, Gegnerin der Sklaverei, Reformerin, war wohl eine der bedeutendsten Figuren der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. Ehrlich gesagt wusste ich das nicht. Und sie wollte nicht heiraten, um Gottes Willen. Lucy Stone und heiraten, nein, das würde ja gegen ihre Freiheit gehen. Aber der Henry, der Bruder von den Schwestern, Blackwell, hat so hartnäckig um sie geworben, dass sie weich wurde. Mhm. Es lag aber auch daran, dass er ihr versichert hat, dass er ihr niemals vorschreiben wird, wofür sie ihre Einkünfte verwendet, weil sie war selbstständig, sie war Vortragsrednerin. Er würde ihr nie vorschreiben, wo sie wohnen sollte. Er würde ihr nie irgendwie vorschreiben, wie sie sich als Ehefrau zu verhalten hätte. Sie könne immer entscheiden, wann und wo und wie oft sie Mutter werden will. Mhm. Und dann hat er noch eine Rede aufgesetzt, die bei der Trauung verlesen wurde. Und die sagte inhaltlich aus, dass er als Ehemann auf alle Privilegien verzichtet, die das Gesetz ihm überträgt. Mhm. Und diese Rede schafft es auch in die Zeitung. Mhm. Und sie hat ihn geheiratet, aber sie hat ihren Mädchennamen behalten. Als erste Frau der Vereinigten Staaten. Lucy Stone hieß auch nach der Heirat Lucy Stone. Sie hatte eine Freundin, nämlich die Antoinette Brown. Die war ein bisschen jünger als sie und sie war Theologin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin. Sie war die erste Frau in den Vereinigten Staaten, die als Pastorin ordiniert wurde. Und sie setzte sich ihr Leben lang für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und gegen Rassendiskriminierung. Und über Henry lernte also der Bruder Sam diese Freundin kennen und hat sie geheiratet. Sie hieß dann Antoinette Brown Blackwell. Also sie hat ihren Namen nicht behalten. Also diese beiden Brüder, wenn ich mir das so anhöre, sind mindestens so bemerkenswert wie die Schwestern.
Ja.
Weil sie waren ihrer Zeit weit voraus.
Ja.
Weil sie das erkannt haben, diese Unfreiheit der Frauen. Und ich meine, klar lag es sicherlich auch an der Karriere ihrer beiden Schwestern, dass sie das so gesehen haben. Aber was ich so schön finde, ist, oder was dann so Spaß macht, auch wenn man diese Biografie liest, ist, dass die sich so einig waren in diesem Denken. Ja. Mhm. Jetzt muss man allerdings sagen, was die feministischen Positionen betraf, kamen die nicht unbedingt überein. Also da waren die Schwägerinnen, die neu angeheirateten Schwägerinnen, ein bisschen auf einem anderen Dampfer. Die Blackwell-Schwestern haben sich halt da auf ihre medizinische Karriere konzentriert. Aber sie waren sich da nicht so ganz einig.
Aber sind sie denn gut miteinander ausgekommen soweit?
Es heißt zumindest, sie sind trotzdem gut miteinander ausgekommen. Also sie haben sich nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Elizabeth Blackwell ging schon 1869 nach London zurück. Also dieses College, was die Schwestern noch gemeinsam gegründet haben, da blieb sie nur kurze Zeit. Und die nächsten 30 Jahre lang machte das Emily allein. Elizabeth versuchte dann nochmal, sich selbstständig zu machen. Es hat nicht so richtig geklappt. Das Praktizieren lag ihr im Grunde auch gar nicht so. Sie hat dann geholfen, die National Health Society, oh Gott, immer diese Englischen, das TH, da stolper ich doch immer noch drüber, ins Leben zu rufen. Und der Grundsatz war, Vorbeugen ist besser als heilen. Das lag ihr also sehr am Herzen immer, diese Idee. Und kann man auch sagen, das ist so eine Organisation, die sich auf Präventivmedizin und Gesundheitsaufklärung konzentrierte und aber letztlich auch ein früher Vorläufer vom National Health Service in Großbritannien. Also das ganze Engagement von Elizabeth Blackwell, das legte wichtige Grundlagen für spätere Entwicklungen dann auch im britischen Gesundheitssystem. Und sie wurde dann auch noch Mitbegründerin einer Schule, eine Ausbildungsstätte für Medizin für Frauen zusammen mit zwei anderen. Und die Schule hatte das Ziel, Frauen auf Lizenzierungsprüfungen vorzubereiten und ihnen einen Zugang zu einer medizinischen Ausbildung zu ermöglichen. Aber schon ab 1875, da war ihre Schwester also noch weitere 15 Jahre tätig sozusagen, zog sie sich mehr und mehr aus der ärztlichen Praxis zurück. Sie hat Bücher geschrieben, wurde dann allerdings auch krank, also so, dass sie eigentlich nicht mehr arbeiten konnte und starb. Wann starb sie? Sie starb mit 89 Jahren im Jahr 1910, ist begraben in Schottland. Sie hat irgendwie ihre Liebe zu Schottland entdeckt am Ende. Und was ich noch vorlesen möchte, ist der Spruch, der auf ihrem Grabstein steht. Erst wenn wir gelernt haben, anzuerkennen, dass es für den menschlichen Körper Gesetze gibt, die genauso heilig sind wie Gottes Gesetz für die menschliche Seele, beginnen wir die Religion der Gesundheit zu verstehen.
Oh.
Das ist schon alles immer wahnsinnig moralisch bei ihr. Ja.
Ja.
Und ihre Schwester Emily war eigentlich die praktischere und wahrscheinlich auch die bessere Ärztin, wenn ich das mal so aus der Ferne sagen darf.
Da hat Elizabeth das ja gewissermaßen auch gewusst, dass sie vielleicht nicht die beste Ärztin ist oder wäre und hat sich dann eben andere Betätigungsfelder gesucht. Das finde ich dann eigentlich noch am spannendsten. So, sie studiert jetzt Medizin, weil irgendwie so aus Trotz, um zu schauen, ob es funktioniert.
Genau.
Und dann sucht sie sich da aber so ihre Wege, wo sie dann auch wirklich Interesse dran hat.
Ja, genau. Und sie hat auch erkannt, dass Emily von ihren Schwestern oder von ihren Geschwistern diejenige ist, die das am besten wird, also können wird. Also sie hat das, sie hat ihr immer wieder gesagt, Emily, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Also sie hat sie da wirklich hingezogen. Ja, ja, also sie hat das 30 Jahre lang geführt noch, dieses Frauencollege. Und geschlossen haben sie es erst, als die amerikanischen Universitäten ihre Studiengänge für Frauen geöffnet haben.
Mhm.
1899 war das dann in New York der Fall. Die Cornell University hat Frauen zum Studium zugelassen und dann hat Emily ganz konsequent gesagt, so, jetzt hat sich's erledigt, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Die Klinik gab es noch länger, bis 1981, da verschmolz sie mit einem städtischen Krankenhaus und dieses Krankenhaus verschmolz wieder mit einem anderen. Das ist also heute das New York Presbyterian oder auch Lower Manhattan Hospital. Da steckt dieses Krankenhaus drin, was ursprünglich die Blackwell-Schwestern gegründet haben.
Gehst du da auch vorbei?
Mal gucken. Lower Manhattan, da bin ich eigentlich. Da werde ich wahrscheinlich auch vorbeigehen. Übrigens auf Emilys Grab, also sie starben in Abstand weniger Monate. Emily wurde 83 und auf ihrem Grabstein steht nichts.
Gar nichts.
Nur ihr Name. Vielleicht noch so als kleinen Nachtrag. Im Jahr 1910, als die Blackwell-Schwestern starben, gab es in den USA über 9000 Ärztinnen. Mhm. Also es waren ungefähr 6% aller MedizinerInnen waren Ärztinnen. Heute sind es 35% in den USA und etwas mehr als 50% der Studierenden sind Frauen. In anderen Ländern, also 1910, gab es in Deutschland, wie viele?
12.
Nee, immerhin 102. Oh. Bis 1913 waren es dann 195. Frauen dürfen in Deutschland seit dem Wintersemester 1908/09 offiziell und uneingeschränkt Medizin studieren. Mhm. Also vorher war das so in einzelnen Staaten möglich, zum Beispiel im Großherzogtum Baden ab 1900, in Preußen ab 1908 und anderswo ab 1909 erst. Die Schweiz war insofern Vorreiter, also ich bin ja in der Schweiz, für alle, die es nicht wissen. Frauen dürfen in der Schweiz seit 1867 schon offiziell Medizin studieren. Die Universität Zürich war die erste Hochschule in der Schweiz und eine der ersten Europas, die Frauen zum ordentlichen Studium zugelassen haben. Und hier promovierte schon 1867 die erste Frau in Medizin. Und Marie Heim-Vöglin war die erste Schweizerin, die ihr Medizinstudium an der Universität Zürich abschloss und die promovierte 1874. Ich habe da leider, gibt es keine Zahlen dazu, habe ich nicht gefunden, aber es gab trotzdem recht wenige Ärzte 1910. Also es waren jetzt nicht wahnsinnig viele, die das gemacht haben.
Ja, wahrscheinlich muss ja auch dann die Familie erstmal noch zustimmen. Der Vater muss es erlauben. Ja,
genau. Ich meine, zu der Zeit dann, da hatte sich von 1850 bis 1900 hatte sich die Medizin wahnsinnig weiterentwickelt. Mhm. Also da gab es natürlich dann auch ganz andere Dinge zu lernen. Und das müssen die ja in diesem College auch berücksichtigt haben. Die müssen sich ja auch weiter mitentwickelt haben. Also das dürfte auch kein leichter Job für Emily Blackwell gewesen sein, das dann immer alles umzusetzen. Mhm. Ja, das war die Geschichte.
Die Geschichte der Blackwell Sisters.
Wie gesagt, ich kann das Buch auch nur empfehlen, weil ich habe ja nur einen Bruchteil erzählt. Mhm. Es liest sich wahnsinnig gut.
Ich finde es auch super sympathisch. Ich mag keine Menschen. Bleibt mir weg.
Ja, also sie war schon, sie war ein bisschen schwierig. Ich hätte noch ein paar Zitate gehabt, die habe ich jetzt weggelassen, weil es zu viel geworden wäre.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ihr merkt es vielleicht, ich bin Fan. Ja, wenn man sich das dann anguckt, was in diesen Jahrzehnten passiert ist, also dass sie wirklich, gerade jetzt Elizabeth Blackwell, die allererste war. Ja. Und wie ihr dann doch, wo man doch das Gefühl hat, sie hat so eine Tür geöffnet und oder beide Schwestern haben so Türen aufgestoßen und wie dann immer mehr nachgefolgt sind. Und ich finde, es ist auch nochmal ein schönes Beispiel, sich zu vergegenwärtigen, wie wenig Möglichkeiten Frauen eigentlich hatten. Außer Lehrerin zu sein, womit die ja ihr Studium finanziert haben, gab es praktisch nichts, was sie machen konnten.
Ja.
Auch Florence Nightingale war ja der Meinung, das ist vor allen Dingen mal Krankenschwester, das, was die Frau machen soll und nicht Arzt.
Naja, so dieses Pflegende, sich um andere kümmern, das ist dann für Frauen. Naja, über die erzählst du uns ja dann hoffentlich auch noch was.
Ja, dann belassen wir es dabei.
Und hören uns im nächsten Monat wieder.
Bis in Mai mit unserer Superspezial-Sonderfolge. Happy fucking Mother's Day.
Bis dahin, danke Susanne.
Tschüss.
Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.